Du, warum hast du eigentlich unbedingt über die Friedensdenkschrift willen reden?
Weil ich es einfach gerade mega relevant finde.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Herzlich willkommen zum Stammtisch zu zweit. Felix Reich und ich, Veronika Jehle, Redaktionsleitende beim Reformiert und beim Forum. Wir haben uns für heute wieder eine Diskussion vorgenommen. Und zwar zu keinem geringeren Thema als zu Frieden und Krieg. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat im November des vergangenen Jahres eine Friedensdenkschrift herausgegeben. 150 Seiten umfasst dieses Papier. Sehr lesenswert übrigens, wie ich finde. Und ja, Felix, du hast dich auseinandergesetzt mit dem Dokument, auch natürlich für euer Schreiben, für deine Arbeit. Ich würde dich gerne fragen, was ist anders seit dieser Auseinandersetzung? Ist etwas anders in deinem Denken und in deinem Wahrnehmen?
Ob etwas anders ist, weiß ich nicht. Was mich beeindruckt hat, ist, wie EKD wirklich, ich habe das Gefühl, so dort angeht, wo es weh tut. Also sie stellt sich wirklich ganz konkrete politische Fragen, wo es um Krieg und Bedingungen für den Frieden geht, vor allem. Und was sich schon vielleicht wen einmal verstärkt hat, ist so, ich habe ja auch einen Kommentar geschrieben, wo man zu Recht vielleicht vorwerfen kann, dass er sich nicht positioniert, sondern mehr den Diskurs analysiert. Aber ich glaube, dass das meine ehrliche Haltung ist. Das hat sich wenn einmal verstärkt. Also wir haben ja zwei Interviews geführt. Eins mit der Friederike Kippner, die Mitautorin ist von dieser Schrift, und das andere mit dem Enns, einem Professor Enns, der friedenstheologisch in Hamburg und wo sehr empört ist über die Positionierung. Und ich habe es auch spannend gefunden. Ich habe zwei, ja, im guten Sinn kritische Interviews können führen, kritisch befragen. Und aber nach beiden Interviews irgendwie das Gefühl gehabt, die Position, die ist irgendwie verständlich und wichtig und gut.
Und so. Was, also welche Position jetzt nochmal genau? Du hast vorher gesagt, meine ehrliche Haltung. Was wäre dann deine ehrliche Haltung?
Eben, dass ich beide die Position, obwohl die in den Interviews, wie sich gezeigt haben, also quasi die friedensbewegte, friedenstheologische Position und die andere, ich weiß gar nicht, wie man der kann sagen, ich finde pragmatisch immer ein bisschen falsch, aber jetzt einfach sagen wir die Position, wo die Friedensdenkschrift einnimmt oder die Mitautorin mit einnimmt. Ich habe auf eine Art mich mit beiden können identifizieren können. Und das finde ich eigentlich immer das Beste, was passieren kann, wenn ich, also auch sonst, wenn ich Interviews lese und das Gefühl habe, das sind beides Positionen, die wir im Diskurs brauchen. Also wir brauchen wie beide. So.
Und provokant gefragt, ich habe mich das ehrlich gesagt auch schon ein bisschen beim Lesen deines Kommentars gefragt, ist es nicht auch ein bisschen eine Schonhaltung? Also so, ja, die einen sagen was Wichtiges, der andere sagt auch was Wichtiges, ich kann beides hören und bin so in der Mitte. Also wo bist
ich bin,
du?
Ja, ich bin nicht in der Mitte. Also ich glaube nicht, dass es eine Schonhaltung ist. Also die Frage ist ja, muss man sich im Diskurs wirklich entscheiden? Also wenn man wirklich jetzt quasi den Diskurs nicht nur so als Floskel nimmt, sondern ernst nimmt, wir brauchen die Diskussion, wir brauchen die Debatte, wir brauchen die Demokratie. Dann braucht es ja unterschiedliche Standpunkte. Mhm. Also ein Diskurs ist ja sinnlos, wenn alle das Gleiche sagen. Also wenn ich das wirklich ernst nehme, dann ist ja der Diskurs wie fertig, wenn ich mich entschieden habe. Also wenn ich mich ständig muss entscheiden für eine Seite, dann kann ich aber nicht zugleich sagen, mir ist der Diskurs wichtig. Weil wenn ich mich entschieden habe, dann hätte ich ja die Gegenseite gar nicht gebraucht. Also für was brauche ich dann die andere Argumentation? Einfach zum sagen, ihr habt nicht recht.
Voll. Ich merke, das ist auch wirklich sowas, eines von den vielen Sachen, die mich echt herausgefordert haben beim Lesen. Einerseits zu merken, ich werde durch die Lektüre und durch die Auseinandersetzung auch diese verschiedenen Positionen selber wie sprachfähiger. Also ich vertiefe mich in das Thema, merke, oh, da gibt es ganz verschiedene Begriffe, ganz verschiedene Zugänge, ganz verschiedene Haltungen, die mir grob schon bekannt und bewusst sind, aber hier sind sie nochmal ausgefaltet. Und dann gleichzeitig, was wäre aber in dem Moment, wo ich selber Farbe bekennen müsste? Weil ich finde ja schon, das Thema Frieden und Krieg kann dich schon relativ schnell in die Situation führen, wo du aus dem Diskurs draußen bist, wo du in der Frage stehst, wo stehe ich und wie würde ich entscheiden wollen oder wie entscheide ich? Wofür stehe ich ein?
Ja, aber vielleicht ist das eben vorschnell. Vielleicht sind wir, also wenn ich dir jetzt zuhöre oder auch aufgrund der Frage, die du gestellt hast, eben ist mein Kommentar quasi billig oder schonhaltig.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Nein, aber ist das so ein, eben, ich habe es ja selber so ein bisschen gesagt, man könnte ja. Unentschieden vorwerfen. Ich glaube, man ist halt in unterschiedlichen Situationen und ich glaube, ich glaube, gerade durch die Polarisierung, die wir im Moment haben, ein bisschen darauf trimmt, immer gerade das Gefühl haben, man muss sich entscheiden. Mhm. Auf welcher Seite stehe ich? Welches Medium lese ich? Wer hat jetzt Recht? Mhm. Oder? Und jetzt, wenn es um Krieg und Frieden geht, wenn ich jetzt in der Ukraine leben würde, ja, dann müsste ich Farbe bekennen. Dann müsste ich entscheiden, gehe ich ins Militär? Mhm. Oder flüchte, also wenn ich kann. Mhm. Also bleibe und werde eingezogen und riskiere mein Leben und töte. Mhm. Oder desertiere. Und das ist ein Gewissensentscheid, wo ich nicht weiss, weil ich mir nicht anmasse, was ich mache. Im ganz Kleinen ist es bei mir selber gewesen, ich musste entscheiden, gehe ich in die Rekrutenschule, mache ich Militär oder nicht. Ich habe es gemacht.
Ja.
Das sind Situationen, wo ich, also es ist jetzt völlig ein absurder Vergleich, ich würde das natürlich, aber es ist jetzt einfach das Einzige in meiner Biografie, wo ich einigermaßen kann sagen, wo es eine Entscheidung war, nehme ich eine Waffe in die Hand oder nicht. Obwohl ich ja Gott sei Dank davon hat dürfen ausgehen, dass ich die Waffe zwar in die Hand nehme, aber mit Pistolen auf Scheiben wird schiessen und dann nach 15 Wochen wieder heimgehe. Das ist ja nicht vergleichbar, das ist mir ganz wichtig. Aber es ist einfach die einzige so mini Entscheidung, die in meiner Biografie halt ist. Und das meine ich, wir haben von mir aus die privilegierte Situation, dass wir in einem Umfeld sind, jetzt, zur Zeit, wo wir in dieser Gewissensnot den Entscheid nicht fällen müssen. Und dann finde ich es wichtig, dass wir quasi den Raum, den wir haben, dazu nutzen, uns eben nicht einfach vorschnell zu entscheiden, sondern halt wirklich ja, das aushalten, dass es Diskurs braucht, dass es Diskussion braucht und nicht ständig schon entscheiden. Logisch, es gibt in der Geschichte, in der persönlichen Biografie für viele Menschen, für viele Staaten hat es das gegeben, wo dann so ein Punkt gekommen ist, wo man sich entscheiden musste.
Ja, ich habe jetzt beim Zuhören gerade überlegt, wie das bei mir eigentlich kommt, dass das ausgelöst wird, dieses, ja, aber was denn jetzt, wenn? Also so gerade das Konkrete. Und ich glaube, es gibt wie so eine Geschichte, die bei mir persönlich da eine Rolle spielt, die ich glaube, gern kurz teilen mag an der Stelle. Ich war zufällig über den 7. Oktober in Israel, als dieses Massaker passiert ist. Und ich war sehr, sehr, sehr am Rande, Gott sei Dank. Ich habe nichts unmittelbar gesehen, aber ich habe die Detonationen in der Ferne gehört. Ich habe die ganze Unsicherheit erlebt, auch, dass ich nicht wusste, wann komme ich wieder raus aus diesem Land. Also eine Ohnmachtserfahrung in einer Weise, wie ich sie nicht kannte. Und dann auch plötzlich in den Medien zu lesen, Netanyahu sagt, wir sind im Krieg. Also ich bin jetzt in einem Land, in dem offenbar Krieg herrscht, sagt der Regierungschef. So, und was mir da so ins Bewusstsein gefahren ist, ist dieses, es ist plötzlich. Es ist im Grunde vergleichbar vielleicht wie eine Krankheit. Du wachst auf und bekommst die Diagnose. Du wachst auf und du bist im Krieg. Und diese Erfahrung, die hat mich einfach nachhaltig bewegt und, glaube ich, auch auf eine Art geprägt. Jetzt Gott sei Dank und hoffentlich weiterhin und grundsätzlich sind wir an einem Ort, wo die Situation ganz eine andere ist. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen, das ist hier nicht zu vergleichen. Und da will ich auch ganz vorsichtig sein, das eine nicht mit dem anderen in einen Topf zu werfen. Und doch frage ich mich manchmal, was, also gerade auch beim Lesen der Schrift habe ich mich gefragt, wo sind eigentlich hier bei uns in der Schweiz Diskurse? Mir sind wenige bis keine bekannt. Wo führen Kirchen hier in der Schweiz Diskurse, gestalten sie mit? Es ist umgekehrt gesagt natürlich schon unglaublich weit weg hier, so dass man sagt, ach, dort und da und schwierig. Aber hier bei uns sowieso, Gott sei Dank, wahrscheinlich und so weiter. Ist psychologisch sicher sehr gesund und wichtig und nichtsdestoweniger erschreckt es mich auch, wie sehr wir im Kopf bleiben.
Ja, also ich finde eben darum, ich finde es wichtig, dass die EKD die Diskussion geführt hat, dass sie auch versucht hat, auf die deutsche Situation sehr klar einzugehen. Eben die ganze Frage von bis hin zur atomaren Abschreckung. Mir ist einfach noch etwas von Fernando Enz im Friedensdialog und Kritiker von der Schrift so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Er hat gesagt, es werde, also das teile ich nicht unbedingt, aber es werde so ein Bedrohungsszenario aufbauen, als ob Deutschland direkt bedroht sich von Russland. Das ist so quasi übertrieben. Aber natürlich, und wo wir dann gefragt haben, ja, aber es gibt ja vielleicht auch einen Griff zur Gewalt, wo dann einfach die Alternative ist zur völligen Kapitulation und dann überrannt werden. Und dann hat er, finde ich, einen interessanten Satz gesagt, er würde die Position, die die EKD vertritt, wenn die jetzt die Ukraine kommt, würde sie anders lesen. Ja. Also es heisst, wieso, dass es darauf ankommt, wer aus welcher Situation raus sucht man Antworten auf die Frage von Krieg und Frieden. Und das vielleicht, also ich glaube, wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, aber in einer anderen, ich glaube, in der gleichen Dringlichkeit sogar, weil gerade die Schweiz als neutraler Staat profitiert ja von einer Sicherheitsarchitektur, die durchaus auch auf Abschreckung basiert. Oder hat zumindest ihre Geschichte sehr lang. Also im ganzen Kalten Krieg ist man zwar nicht Mitglied gewesen, aber hat natürlich von dem profitiert, dass die NATO gibt, da rundherum. Und darum, ich glaube, aus dieser Perspektive aus, und eben so höre ich ja den Kommentar auf, wäre es durchaus interessant und ich finde auch einen Auftrag, sich mit so Fragen auseinanderzusetzen.
In welchen Gefäßen würdest du das zum Beispiel sehen? Also wo, wer?
Also ich finde, da kann man sich, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich Ressourcenfrage, aber da kann man sich DKD schon zum Vorbild nehmen. Ich finde, sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben ja viele Diskussionen geführt, sie haben Podcasts gemacht. Es ist ja nicht einfach nur die Schrift entstanden, sondern es war ja wirklich so ein Weg dorthin, so mit einer Ideenwerkstatt etc. Das finde ich sehr spannend.
Eben eine evangelisch-reformierte Kirche Schweiz und Schweizerische Bischofskonferenz beziehungsweise, ja.
Ja, so. Zum Beispiel, ja. Ja, genau, wo man sich, man kann die Methodisten auch dazu, gut, sie sind in der EKS dabei. Ja, also man kann das auch ganz weit auftun, Freikirchen dazu nehmen. Ich finde auch gerade die Mennoniten als Friedenskirche hätten da durchaus einen Beitrag zu leisten.
Das ist ja Mennoniten, gell?
Genau.
Ja.
Genau. Und das ist ja, also das fände ich jetzt zum Beispiel sehr spannend, dass man auch nicht irgendwie da in der eigenen Konfession bleibt, sondern eben, ja, es tönt ja. Es tönt ja eben, was du vorher gesagt hast, unentschieden, es tönt ja dann so komisch, wenn eine Autorin von dieser Friedensdenkschrift sagt, ja, sie will sich eine Welt ohne radikale PazifistInnen nicht vorstellen. Mhm. Und trotzdem nimmt sie eine andere Position ein. Ich finde den Satz sehr stark.
Ja.
Und darum, wenn ich jetzt das in die Schweiz schaue, fände ich die grosse Chance, dass man eben zum Beispiel katholisch, reformiert, mennonitisch, das wirklich zusammenbringt und die unterschiedlichen Stimmen hört. Weil ich glaube, wirklich, diesen Diskurs brauchen wir. Und ja, wir sind sogar in einer anderen Situation als Deutschland, wo stärker eingebunden ist und wo sich eben dann ja, halt muss fragen, sind die Waffenlieferungen richtig? Ist die Stationierung von Atomsprengköpfen richtig?
Ich empfinde nämlich schon stark, dass das Antizipieren, also das Vorwegnehmen, einen Wert hat in verschiedenster Hinsicht. Also was in der Friedensdenkschrift ja auch stark gemacht wird, ist sozusagen die Resilienz, also die sicherheitspolitische Resilienz zu stärken, also dahingehend zu arbeiten, dass in einem Land, auch in einem Zusammenschluss wie jetzt in der EU oder sagen wir in Europa, sicherheitspolitische Resilienz gestärkt wird, was viel mehr ist als ein Aufrüsten, ein militärisches Aufrüsten, was viel mehr Ebenen umschließt, als zu fragen, wie viele Soldatinnen und Soldaten haben wir wo und wie reagieren wir im Fall eines Angriffes Staat gegen Staat, was ja im Übrigen, das ist ja auch toll, finde ich an dieser Schrift, die Komplexität von Kriegsführung heute, also hybride Kriegsführung funktioniert ja ganz anders, oder? Also aber diese verschiedensten Ebenen, die so komplex sind und so hineinwirken in ganz viele Fragen, im Idealfall ja eigentlich auch einen Mehrwert haben könnten für unser Zusammenleben. Weil wenn wir uns fragen, wie stärken wir unsere Resilienz? Was sind Werte, für die wir eintreten? Das sind ja unheimlich spannende Diskurse, oder? Also mir bleibt schon stark, dass diese Antizipation einen großen Wert hätte. Und mir persönlich, ich tue mir schwer mit der Aussage, diese Friedensdenkschrift würde jetzt besser in ein Land wie die Ukraine passen, das im Krieg steht. Das ist für mich anspruchsvoll. Bis dahin, dass ich mir die Frage stelle, hat man in so einer Situation wirklich Zeit zu reflektieren und sowas zu schreiben? Ist es da nicht einfach tatsächlich wie zu spät oder was anderes dran?
Ja, ich glaube, das ist auch nicht gemeint damit, sonst ist mehr die Position, die man vertritt. Also das einfach. Und das ist ja eine Kritik, die ich ja nicht teile, aber von Kreisen, die sagen, es ist so eine mediale Angstmacherei vor einem bösen Russland, wo gar nicht der Realität entspricht. Es kommt ein bisschen aus dem raus. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht teile.
Aber das hat sich in der Zwischenzeit ja eh mega überholt mit dem, was USA momentan macht. Also das hat sich ja so, finde ich, aufgebrochen innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, die Denkschrift ist im November geschrieben worden, die Podcasts, die aufgenommen worden sind, in dieser Zeit entstanden. Ich habe wirklich das Gefühl, diesbezüglich stehen wir jetzt an einem anderen Ort.
Ja, also überhaupt, ich glaube, es hat sich schon da abzeichnet, aber dass wir natürlich an einem Ort stehen, wo die regelbasierte Weltordnung nicht einfach nur unter Druck kommt, sondern tatsächlich erodiert, das ist... Das hat man im letzten Jahr geahnt und können beobachten. Und das ist im neuen Jahr in einem Tempo passiert, wo wir eigentlich können voraussehen können. Also die ganze disruptive Außenpolitik der Trump-Administration, vielleicht hat man die am Anfang irgendwie das Gefühl gehabt, das ist so ein bisschen, das machen die schon nicht, das ist so Ankündigungs- was auch nicht, hyperaktive nehmen dem einfach seinen Social-Media-Kanal weg und dann ist schon gut.
Und in der ersten Administration war es ja wirklich auch anders.
Genau. Ja. Und jetzt sieht man einfach, dass das wirklich passiert, dass auch das mit Grönland nicht einfach ein Witz war oder einfach ein Post. Und Und das halt, und ich glaube, da ist der Punkt, wo die Schweiz ganz stark betroffen ist, weil wir als kleines, rohstoffarmes Land sind sowohl wirtschaftlich wie sicherheitspolitisch darauf angewiesen, dass es Regeln gibt, dass es eine regelbasierte Weltordnung gibt, weil wir sind der Kleinste auf dem Schulhausplatz. Also in einer Weltordnung, wo einfach der Sechsklässler zum Erstklässler gehen kann und gib mir den Neun, sonst verhau dich, ist die Schweiz im Kindergarten. Und das ist, also das ist eine Situation, ja, wo, also ich meine, wenn das Völkerrecht so krass einfach nicht mehr gilt, dann schadet das Staaten wie der Schweiz am meisten.
Ich finde es jetzt gerade interessant, dein Bild regt mich gerade sehr zum Nachdenken an, weil einerseits ja und andererseits ist es wirklich die Rolle der Schweiz. Also wie bringst du das zum Beispiel zusammen mit der Rolle, die die Schweiz im Zweiten Weltkrieg gespielt hat? Ich meine, das ist jetzt ganz eine andere Situation natürlich gewesen, klar, aber die Schweiz hat das schon auch gut geschafft, sich zu positionieren. Und der Kleinste am Pausenplatz hatte dadurch, dass er so klein war und dann doch wieder gewisse Beziehungen gepflegt hat und irgendwie anderen auch gewisse Vorteile geboten hat, der hat doch auch wieder eine wichtige Rolle gespielt und er hat vielleicht sogar ein Glück gehabt, dass er der Kleinste am Pausenplatz war, weil er nicht so aufgefallen ist.
Oder ich habe das ja nicht gewertet, aber es passt ja eigentlich in das Bild hinein. Also es geht ja nicht darum, also ich weiß nicht, ob die Schweiz eine grosse Rolle im Zweiten Weltkrieg hat. Sie hat einfach geschafft, sich selber zu verschonen. Das hat sie. Mhm. Und da kann sie sehr, sehr, sehr dankbar sein. Und da hat sie in gewissen Situationen wahrscheinlich auch einfach Glück gehabt. Sie hat es aber auch um einen Preis gemacht, gerade wenn wir die Flüchtlingspolitik anschauen. Wobei ich weiterhin glaube, die Schweiz ist nicht verschont geblieben, weil sie die Grenzen zugemacht hat. Ich bin sogar überzeugt, dass Entschuldigung, was die Schweiz gemacht hat, ist teilweise sicher gewesen, aus einem Schutzinteresse, aus einem durchaus legitimen Schutzinteresse, aus einem ausgeliefert sein, einem tobenden Krieg und da ist es völlig verständlich und sicher auch richtig. Zuerst mal schauen, dass man nicht eingezogen wird und verschont bleibt. Aber wenn man jetzt die dunkle Seite von dieser Zeit anschaut, dass man Jüdinnen und Juden in sicheren Tod geschickt hat, das ist, also wenn man auch die Protokolle liest oder die Aussagen liest, die gewisse Leute gemacht haben, die haben das ja durchaus auch aus ideologischen Gründen gemacht und weil sie einfach die Jüdinnen und Juden nicht haben wollen im Land und nicht irgendwie zum verschont bleiben. Ich meine, wir sind, das ist es, also wir sind auch nicht verschont geblieben von dieser Ideologie. Mhm. Also die Fröndler hat es gegeben und wir haben auch unsere Nazi-Geschichte und überhaupt die ganze nationalsozialistische Ideologie. Das ist ja leider keine deutsche Exklusivität gewesen. Es hat auch in Frankreich schrecklich antisemitische Bewegungen gegeben und so. Also das ist ja. Ich glaube, da muss man ganz genau anschauen, wo ist es wirklich eine Politik gewesen, wo vielleicht hat müssen Konzessionen machen, zum das Schlimmste verhindern. Und wo ist es eine ideologisch abgründig getriebene Haltung gewesen, von mir schottet uns ab. Und dass das Leid der Opfer geht uns nicht an. Und das sind für mich wie so zwei verschiedene Sachen.
Und um wieder ins Heute zu kommen, denke ich, die Ideologien machen auch heute an den Landesgrenzen nicht Halt. Und umso mehr als Social Media die Möglichkeit bietet, da unglaublich schnell und weitreichend Einfluss zu nehmen.
Ja, und vor allem beide. Also das ist ja wirklich interessant. Also die ganze Ja, und da bin ich auch so ein bisschen manchmal ratlos, wie die Ideologien so ein bisschen in einem Free-Floating-Prozess ist, wo für mich recht neu ist. Also, dass eben sehr friedensbewegte Leute plötzlich zu Putin-Versteherinnen und Versteher werden, wo der Anti-Amerikanismus, der nicht seit Trump entstanden ist, sondern immer da war, so stark ist, dass man das ganze Narrativ von ja, die NATO ist übös und hat den armen Putin bedroht und darum hat er fast nicht anders können, als die Ukraine überfallen, dass das Narrativ von Leuten übernommen wird, wo ich denke, hey, du glaubst das ernsthaft?
Ja.
Und dann aber zugleich mit der Bergpredigt argumentiert und eben so total friedensbewegt daherkommen.
Aber weißt du, was voll spannend ist? Ich setze mich gerade mit Hannah Arendt auseinander, weil gerade eine neue Biografie auch von ihr erschienen ist. Und ich habe mir das Interview mit ihr angehört, das, glaube 1956, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Günter Gauss mit ihr geführt hat. Und so quasi die Frage, wie ging es ihr nach dem Anschluss? Und sie sagt, also Nazi-Deutschland. Und sie sagt, das Erschreckende war nicht, dass man Feinde hat, weil das wusste und ahnte man ja eigentlich schon lange, wenn man mit offenen Augen durch das Leben geht, sondern das, was die Freunde gemacht haben, das war das Erschreckende und das war das, was sie sozusagen am meisten bewegt und erschüttert hat, weil du jetzt gerade gesagt hast, dieses warst du. Also quasi von dir hätte ich das nie gedacht. Und das ist mir so eingefahren, dass diese Polarisierungssituationen ja bis in die Familien hinein, ich meine, wir haben es ja während Corona auch erlebt, zu so tiefgreifenden Verwerfungen führen und die Frage nach dem Frieden ja bis ins Innerste, bis ins Existenzielle, bis ins Persönliche hinein plötzlich eine Relevanz bekommt in der zwischenmenschlichen Begegnung.
Ja, bei mir ist jetzt weniger, es warst du, hat sich jetzt weniger darauf bezogen, dass ich diesen Leuten irgendwie näher stehe, sondern eher, wenn ich überlege, woher kommen die Leute. Sie kommen aus einer sehr starken Friedensbewegung raus. Und eben haben aus dem Grund und vielleicht auch zu Recht eine grosse Skepsis gegenüber dem amerikanischen Imperialismus. Aber ich habe dann das Gefühl, hey, warum sind ihr dann blind gegenüber einem russischen Imperialismus und einer russischen Armee, wo eine Brutalität, übrigens auch eine innere Brutalität, an den Tag legt, wo mich erschrecken lässt.
Ja.
Warum hört ihr den Soldatenmüttern von St. Petersburg nicht zu? Warum habt ihr nicht mitbekommen, dass das Memorial die Menschenrechtsorganisation, die an Stalinismus erinnern will? Warum ist eure Ideologie, dass quasi einfach alles besser ist als Amerika, so stark, dass ihr quasi blind werdet für so ein Imperium, wo wirklich ich als sehr rücksichtslos und machthungrig erlebe, bis ich gestützt von einer orthodoxen Staatskirche, wo es einem judert, was mit Religion gemacht wird. Und wo ich mich da im Fall auch betroffen fühle. Weil beim Islam sind wir ja auch schnell, zum sagen, ja, ihr müsst euch, jetzt muss sich die muslimische Organisation in der Schweiz distanzieren von dem und dem. Ich finde, wir müssen uns auch distanzieren vom Missbrauch von unserer Religion, sowohl in Russland als auch durch einen nationalistischen oder religiösen Nationalismus in den USA. Und ich glaube, das sind so ich glaube, es ist eher das, so, warum... es ist jetzt blöd, warum kann man so blind sein? Weil ich habe sicher auch meine blinden Flecken. Da sind wir wieder beim Diskurs. Aber wenn ich schaue, was ich für Reaktionen zum Teil auch bekomme auf den Kommentar, ist gerade so, dass hey, ich stehe im Fall genau auf der richtigen Seite und du, also in dem Fall ich, im Fall auf der falschen. Und wer, und wer in der Friedensdenkschrift sagt, eben, ich habe ja den Titel gesetzt, Schutz vor Gewalt als Voraussetzung für den Frieden oder so, so ähnlich. Und das ist natürlich ein Angriffspunkt, das ist für Aufrüstung, wenn der Schutz vor Gewalt zuerst angestellt wird. Und das kann man kritisieren. Das kann man kritisieren. Finde ich aber, können wir aus der sicheren Schweiz raus sehr bequem kritisieren, die Position, weil uns, eben da sind wir wieder bei dem, also uns hat jahrelang eine NATO vor Gewalt geschützt und vielleicht auch irgendwie Handelsbeziehungen und so. Also wir haben den Schutz vor Gewalt in einer anderen Art als in der Ukraine. Und einfach mit einer Selbstgerechtigkeit und einem Fundamentalismus die Gegenseite gerade irgendwie in eine extremistische Ecke hineinstellen. Das ist schon krass. Und das hat irgendwie, du hast Corona angesprochen, ich habe echt das Gefühl, so das Abdriften in völlig hermetisch abgeschlossene Weltbilder und Ideologien, das hat weh zugenommen.
Und das macht dieses schöne Wort von wir müssen dann mal einen Diskurs führen, auch das setzt das in ein ganz anderes Licht. Weil schon bei diesen Themen natürlich die Emotionen ganz anders hochgehen und die Feindbilder viel schneller zur Hand sind, als jetzt vielleicht in Diskussionen, die wir aus den vergangenen Jahrzehnten in unseren Breiten gewöhnt waren. Ich meine, das fällt uns allen auf, auch uns Medienschaffenden, die wir dann Feedback kriegen, Rückmeldungen kriegen auf Beiträge, die politisch sind oder die sich tatsächlich auch positionieren oder nur schon mal ein Thema aufgreifen. So. Das verstärkt für mich aber die Dringlichkeit zu sagen, zu antizipieren und den Emotionen auch irgendwie einen sinnvollen Raum zu geben. Und gleichzeitig finde ich ja das Thema auf sich selbst angewandt, also in diesen Diskussionen, in diesen Diskursen, schaffen wir es dann friedlich? Also wir haben so oft, so lange gewaltfreie Kommunikation geübt, zumindest manche von uns. Schaffen wir das in diesen Diskursen eigentlich auch? Wo es ja wirklich sehr schnell ums super Eingemachte geht. Vielleicht ums Leben deiner eigenen Kinder, die vielleicht plötzlich jetzt, wo es sich ganz anders anfühlt, wenn sie zum Wehrdienst gehen. Du hast das ja vorher aus deiner eigenen Geschichte auch kurz erwähnt, das war eine andere Zeit, oder? Die Waffe gibst du irgendwann wieder ab oder du stellst dir etwas anderes vor. Wobei, sind wir wirklich schon an diesem Punkt? Fragezeichen finde ich auch ganz wichtig. Also jedenfalls, mein Punkt ist ja jetzt sozusagen diese Emotionalität und wie führe ich eigentlich diese Diskurse so, dass sie einlösen oder dass sie selber auch in einer friedfertigen Weise bleiben. Ich glaube, Friederike Krippner hat das auch an einer Stelle, glaube ich, in dem Podcast gesagt, der mit ihr gemacht wurde. Also das Thema Frieden ist das umstrittenste, also umkämpfteste Thema in der evangelischen Kirche in Deutschland und nicht verwunderlich. Aber eben, für mich bleibt schon ganz groß die Frage, wann gehen wir hier, wer geht wann wo in diese Themenfelder hinein?
Ja, es sind so zwei Sachen, wo mir auffallen. Also einerseits finde ich das Stichwort gewaltfreie Kommunikation sehr wichtig und das fände ich nämlich auch wichtig, weil eben gewaltfreie Kommunikation hat ja überhaupt nichts mit irgendwie Kuschelkommunikation zu tun, sondern kann ja sehr emotional, sehr direkt und sehr krass sein. Aber es geht halt darum, dass ich immer von mir rede, von meinen Gefühlen und dich nicht irgendwie an die Wand stellen, in eine Ecke stellen. Oder? Das ist ja das Geheimnis von der gewaltfreien Kommunikation. Also die kann durchaus sehr emotional, sehr direkt sein. Und so miteinander diskutieren und eben nicht ständig das Gefühl haben, der andere, die andere stellt mich irgendwie in eine Ecke, wo ich mich gar nicht wiederfinde oder sagt gar nicht, was sie oder er denkt, sondern eigentlich eher mir ständig unterstellt, was ich Böses denke, dann können wir nicht miteinander reden, oder?
Und was machst du in solchen Situationen? Wie du genau. jetzt gerade auch auf die Rückmeldungen, auf deinen Kommentar, ich sage jetzt mal im Kleinen unter Anführungszeichen, erlebt hast. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest den Diskurs größer führen in der ganzen Gesellschaft. Oder wie war das, dass die EKD diese Diskurse geführt hat? Ich nehme an, die diesen Diskurs geführt haben, sind der gewaltfreien Kommunikation in dem Sinn, wie du sie beschreibst, sehr mächtig. Insofern geht das. Aber wie wird das, wenn das in die gesamte Gesellschaft sich verbreitet?
So ein das Diskurs? Weiß ich nicht. Also, ja. aber ich glaube, die Chance jetzt, wenn wir bei der Chile sind, also wenn sie wir schaffen, Raum zu schaffen für so Diskussionen, quasi gewaltfreie Kommunikationsräume, das wäre nur schon das, egal was für eine Schrift dann dabei rauskommt, wäre ein Beitrag zum Frieden. Mhm. Oder? Das ist ja auch so etwas. Und ich meine, das ist das, was mich dann an der Friedenstheologie beeindruckt. Und nicht nur beeindruckt, sondern wo sie unglaublich wichtig ist. Der Frieden fängt bei uns an. Also der fängt auch bei mir an. Logisch kann ich den Weltfrieden nicht wahnsinnig beeinflussen. Aber Frieden ist auch eine Aufgabe. Und zwar eben im Miteinander umgehen, oder? Auch die Frage nach Gerechtigkeit als Voraussetzung für den Frieden. Das sind alles Fragen, die mich wirklich angehen und mein Leben angehen. Das andere, was mir noch so ein bisschen auffällt, um das sind wir jetzt häufig schon gereizt. Du hast den Begriff Antizipieren gesagt, du hast eben, ich bin zu einer anderen Zeit RS. Ich weiß gar nicht, ob ich zu so einer anderen Zeit ins Militär bin. Ich bin im 98 ins Militär und dort ist der ganze Bosnien-Kosovo-Krieg sehr nah gsi. Du hast von Israel erzählt, ich habe das nie ganz so nah erlebt, aber ich habe eine Ungarn-Reise gemacht, so in der dritten Sek oder so. Und da habe ich auch die Geschosse gehört an der kroatischen Grenze. Das war noch der Jugoslawien-Krieg. Das ist so mein erstes Mal so. Ja, das ist nicht wie in den Alpen, wenn unsere Schweizer Artillerie irgendwie ein bisschen am Üben ist, sondern da ist Krieg dort drin. Und was mir sehr eingefahren ist, als ich in Sarajevo war, also lang nach dem Krieg, aber wo ich das Dokumentationszentrum anschaue, mit dem Massaker von Srebrenica, wo an das erinnert. Und eben das ist dann der Punkt vom Antizipieren. Ich meine, dort, das ist ja sehr umstritten gewesen, ist das jetzt richtig, dass da die NATO eingreift und wie sie eingreift. Aber wenn du dann siehst, wie der Mladic einfach in den Abendnachrichten auf das Srebrenica zuläuft und alle können zuschauen, was jetzt da passiert. Also, ja, da stellt sich dann auch wieder die Frage nach dem Schutz vor der Gewalt. Ob das nicht eben einfach auch eine Voraussetzung kann sein für einfach, ja, zum Schreckliches verhindern. Und hat man das nicht... Ja, ist mir nicht eher zu spät gewesen als zu früh. Und so Fragen stellen sich halt, ich glaube, man kann in Gesprächsräumen miteinander ringen, über das diskutieren und versuchen, eine Werthaltung zu entwickeln, aber Rezept für die Situation, wo man dann drinsteht oder wo eine Welt drinsteht oder ein Land oder ein Ort, ich glaube, da gibt es kein, also eben in dem Moment gibt es kein Rezept. In dem Moment gibt's ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, so einen Moment kann man nicht antizipieren. Was dann
das,
was dann ja. Not tut.
Ja, und vielleicht denke ich jetzt gerade beim Zuhören, ist es ja auch ein Hineinaufwachen jeder Generation wieder neu in diese, wie sie in der EKD-Denkschrift theologisch beschrieben wird, in diese sündhafte Realität der Welt. Also natürlich auch ich habe als Kind mitbekommen, dass in Jugoslawien Krieg ist. Ich erinnere mich an die Nachbarn-Not-Einschaltungen im Fernsehen, wo die weinenden Kinder gezeigt wurden und bitte spenden sie. Und mit so und so viel Schilling kann so und so viel gemacht werden, damals noch unsere Währung in Österreich und so weiter. Und in meiner heilen kleinen Welt war das so weit weg. Und diese Auseinandersetzungen im Kopf durch Besuche an Gedenkstätten, an Orten, wo es anders zugeht als bei uns im Schulunterricht. Und dann plötzlich, und mir ist es jetzt bei der Lektüre von der Denkschrift schon noch wirklich so gegangen, dass es plötzlich wieder mir ein Stück näher gekommen ist. Und ich mich dann auch gefragt habe, wenn es mir jetzt näher kommt, was ist daraus meine neue Verantwortung? Und wenn ich jetzt die Weltlage, die auf eine Art doch immer schwer war, auch während der Friedenseuphorie in den 90er Jahren und Anfang der Nuller Jahre und so, bis dann der Anschlag auf die World Trade Center kam, wenn sich die verändert, was ist neu? Oder selbst wenn es immer so war und ist, aber was ist neu jetzt auch für mich, indem ich in der Verantwortung stehe und in der Rolle bin, in der ich bin, oder jetzt auch zum Beispiel mit einem Medium, mit einem christlichen Medium, das ist nochmal wie ein eigenes Thema, oder? Da sind wir auch wieder bei den Räumen, die in meiner Verantwortung stehen. Wo leiste ich einen Beitrag zu Frieden? Auch durch mein Arbeiten, durch mein Schreiben, durch die Themen, die ich aufnehme und wie ich sie aufnehme. Gleichzeitig denke ich schon, auch ich bin ja Teil der Kirche. Ich meine, wir sind Teil der Kirche. Wo setzen wir quasi Akzente, um kirchliche Diskurse anzuregen? Immerhin, wir beide diskutieren miteinander ökumenisch. Das ist ja, es ist auch ein Gefäß, oder? Es ist ein Diskursraum.
Ja, ich glaube, also was mir schon auffällt, ist eben, was die konkrete Situation für einen Einfluss hat auf die eigene Haltung und wenn man das mitnimmt. Also für mich ist tatsächlich der Kosovo-Krieg so ein bisschen im Nachdenken über Krieg und Frieden und ja, auch Eingreifen so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis. Also einerseits, ich weiss noch, ich habe dort Joschka Fischer reden und so sehr irgendwie näher mitbekommen und es ist ja irgendwie, es ist näher, es ist geografisch näher. Dann viel später durch den Sarajevo-Besuch jetzt schon einmal, irgendwie ist das wie nochmal näher gekommen, aber auch dort, oder? Also ich meine, es hat so viele Flüchtlinge aus dem Kosovo, wo in die Schweiz gekommen sind. Mhm. Also bei uns, wo ich gewohnt habe, zu Winterthur, da war eine Unterkunft irgendwie 5 Minuten weg gewesen. Also das hat man sehr stark mitbekommen. Also da war echt Krieg in Europa. Das relativiert die heutige Situation überhaupt nicht.
Ja.
Aber ich glaube, so die Vorstellung von, ja, jetzt haben wir doch so lange einfach im Frieden gelebt in Europa, die stimmt nicht.
Nein, es war einfach eben persönlich existenziell, fühlte es sich nicht so nah an.
Ja, für mich eben, also existenziell ja sowieso nicht. Gott sei Dank. Aber ich habe relativ viele, also vielleicht auch durchs Fußballspielen, relativ viele Leute kennt, wo ja, ich meine, das ist halt, also, oder das ist die Sarajevo-Reise, oder? Also, ich meine, da gibt es niemanden, der nicht irgendeinen Onkel oder Vater oder Großvater verloren hat im Krieg, jetzt in der militärischen Auseinandersetzung und von den zivilen Opfern gar nicht zu reden. Und ja, es hat wirklich, es sind ja viele Menschen, das finde ich übrigens auch eine grosse, ja, durchaus grosse Leistung von der Schweiz, wie viele Leute sie dort aufgenommen hat. Und ja, zeigt übrigens auch, dass Integration durchaus funktioniert.
Ja.
Das so als Klammerbemerkung. Aber da merke ich schon, dass das etwas ausgelöst hat und dass ich wahrscheinlich so vor dieser Zeit viel stärker das Gefühl hatte, hey, Pazifismus ist richtig und keine Aufrüstung und keine F-18. Da bin ich, also das ist schon ein bisschen, das hat etwas gemacht mit mir.
Ja.
Und da können einem Leute natürlich vorwerfen, mangelnde Grundhaltung, oder es passiert irgendetwas in deiner Nähe und du kippst, da sind wir wieder beim Antizipieren. Aber ich bin eben durchaus eher auf der Seite, dass es gibt Grundwerte, wo wir irgendwie immer wieder sagen müssen, wo sind die? Und dann gibt es Situationen, wo, die mich einfach auch wahnsinnig demütig machen. Also wenn ich irgendwie in der Normandie bin und denke, hey, am D-Day sind da einfach amerikanische Soldaten gelandet und dann gewusst, keine Ahnung, wahrscheinlich jeder Dritte wird sterben von uns. Und die USA ist dort nicht existenziell bedroht gewesen, aber sie haben Europa vom Hitler befreit. Und das macht mich wahnsinnig demütig. Und ich glaube, wenn man bei der Diskussion ist, wie reden wir miteinander, wie, ja, von mir aus streiten auch um diese Fragen, es ist wichtig, dass man streitet, aber ich finde, das ist der Begriff von der gewaltfreien Kommunikation und aber auch von einer gewissen, also mir als Schweizerinnen und Schweizer, auch von einer gewissen Demut tut Not. Weil, ja, wir wissen alle nicht, wir können überhaupt nicht, wenn wir doch ehrlich sind, wir können überhaupt nicht wissen, was es heisst. Also du hast von Israel geredet. Das hat mich übrigens auch sehr beeindruckt, das Interview mit Sarah Levi, wo ich gemacht habe, wo in Israel lebt, und in einer wahnsinnig guten Art, finde ich, die israelische Gesellschaft beschreibt, aber auch dass die Abschottung vom Herz und die Empathielosigkeit, die grassiert. Und wir wissen überhaupt nicht, wie es ist, wenn man in Sarajevo sitzt und von oben einfach beschossen wird. Das ist, eben, ich rede anders von Krieg und Frieden als Menschen, was betrifft oder zumindest eine Familiengeschichte haben.
Das wäre jetzt auch, also wir müssen schon langsam, glaube den Bogen kriegen zu einem Thema, zu dem man gar keinen Bogen kriegen kann, weil es so groß ist, finde ich. Gut, das sind noch viele Themen. Jedenfalls, aber das schon auch im Besonderen, was mich oft bewegt, ist, ich finde das so berührend und stark und ich habe wieder das Gefühl, ich spüre, wie in der Schweiz ist es anders, weil lange Zeiten kein Krieg war und auch die Familien haben durchgehende Linien und weniger kriegsbezogene Traumata, vielleicht keine weniger. Und jetzt für mich aus Österreich kommend ist das anders. Und ich weiß nicht, darf ich dich fragen, gibt's in deiner Familie unmittelbare Kriegserfahrungen in deinen Linien?
Nein, gibt es nicht. Und das ist etwas, wo ich, also wir haben, wir sind im Pfarrhaus zu Martalen aufgewachsen. Wir haben irgendwie in den 80er Jahren, also wo es Mur noch gegeben hat, ist eine Pfarrfamilie aus Ostberlin bei uns Gast gewesen, wo dann auch später ausbürgert worden ist aus der DDR, wo zu Gast gewesen ist. Und ich weiss noch, wo der Dietmar durch das Dorf gelaufen ist. Und ich war dort noch als Kind gewesen, vielleicht irgendwie 10 oder so. Und er ist vor jedem Riegelhaus stehen geblieben, wo irgendwie 500 Jahre alt ist oder 400 Jahre, und fast nicht weggekommen. Und ich habe immer gedacht, was hat jetzt? Es sehen doch alle gleich aus da. Es ist ja schon ein schönes Dorf, aber ja. Also. Und bis er mir dann erzählt hat, ja, bei uns ist, ja, wenn mal ein Haus länger ist, also vor dem Krieg noch gestanden ist, ja, oder zumindest einigermaßen stehen geblieben ist, dann ist das eine Sensation. Und ihr habt das Dorf, wo einfach anscheinend über Jahrhunderte kein Haus zerstört worden ist.
Ja, und das ist natürlich ein Symbol auch für die Beziehungen, für genau, die menschlichen Seelen.
Genau, und das ist mir so, oder das meine ich mit der Geschichte, oder? Ja. Das sogar die verbaute Geschichte von einem Frieden erzählt oder von einem verschont bleiben sie erzählt. Also das ist dort mir so aufgefallen.
Ja. Es ist wahrscheinlich auch ein schönes Schlusswort, vor allem auch vom Frieden erzählen.
Ja, das stimmt.
Ja. Dankeschön.
Ja.
Machen wir da einen Punkt.
Da machen wir einen Punkt. Und freut uns wie immer auf eure Rückmeldungen. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns. Mir kann man schreiben auf felix.reich@reformiert.info.
Und mir kann man schreiben auf veronika.jehle@forum-magazin.ch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Tschüss.